Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Dann sind wir Helden, so heißt ein neues Buch des Berliner Journalisten und Autors Joachim Henschel. Und das ist natürlich eine Zeile der deutschen Version von David Bowies Heroes, einem Song, der quasi in Sichtweite der Berliner Mauer entstanden ist. Untertitel dieses 400-Seiten-Buchs, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde. Willkommen zum Corso-Gespräch, Joachim Henschel.
Freue mich, hier zu sein.
Man könnte bei diesem Untertitel zum Beispiel an die geplante DDR-Tour von Bapp denken, die 1984 dann doch platzte, obwohl die Kölner schon angereist waren. Oder an Rio Reisers ersten Auftritt in Ost-Berlin 1988, bei dem sein alter Tonsteine-Scherben-Song »Der Traum ist aus« vor dem DDR-Publikum eine ganz neue Bedeutung und Aufladung bekam. Solche Geschichten kommen ausführlich in Ihrem Buch vor. Aber woran denken Sie zuerst bei diesem Satz übers Politikmachen mit Popmusik über die Mauer hinweg? An was für Geschehnisse?
Ich denke zuallererst an mich selber als 10-jährigen Knirps, der in Baden-Württemberg, also auf der Westseite, am Radio sitzt und auf einmal Peter Maffay über Siebenbrücken musst du gehen hört. Und ich denke, Moment, das ist doch aber gar nicht von Peter Maffay, das ist doch von dieser anderen tollen deutschen Band Karat. Ich habe eine sehr frühe Erfahrung mit DDR-Musik im ganz normalen Radio, Fernsehen gehabt, noch bevor ich überhaupt wusste, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Das habe ich als Grundschulkind nicht gewusst. Und insofern war natürlich das auf einmal etwas, was für mich ganz gewöhnlich erscheinen, ganz normal, dass deutsche Musik, dass ich die verstehe, dass ich da einen schnelleren Zugang finde als zu dem Ganzen, was aus UK und den USA irgendwie kommt, dass das auf einmal eine politische Bedeutung hat, dass wenn die Band Karat, die dann 1982, da wusste ich dann schon, dass das was Besonderes ist, wenn die in Wetten, dass auftreten bei Frank Elstner und dass das was Brisantes ist, dass diese Musik tatsächlich mehr ist als einfach nur ein Austausch zwischen Landesgenossen, sage ich jetzt mal. Das habe ich selber erfahren und wie interessant das tatsächlich war, habe ich tatsächlich auch erst gemerkt, als ich das Buch geschrieben und mit ganz vielen Leuten gesprochen habe, die selber beteiligt waren an diesem Austausch, der da stattgefunden hat und die natürlich auch diese Politisierung, die dahinter stand, ausgenutzt haben, einerseits um damit selber wieder Politik zu machen und aber auch um Geld zu verdienen.
Zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel diesen einen Hamburger Musikmanager, Peter Schimmelpfennig, dessen Geschichte im Buch auch sehr ausführlich erzählt wird, der immer so gerne übers Radio, wenn er durch die Zone fuhr, eben die Pudis gehört hat und Karat und solche Musik und sich dachte, dafür müsste es doch auch in der Bundesrepublik ein Publikum geben. Und der ist dann selber nach Ost-Berlin gefahren und hat tatsächlich mit der einzigen DDR-Schallplattenfirma, die ja ein volkseigener Betrieb war, die VEB Deutsche Schallplatten, das Label Amiga, hat mit denen verhandelt und hat gesagt, ich möchte Lizenzen kaufen für diese Bänder und die in der Bundesrepublik veröffentlichen. Und diese Funktionäre dort wären selber gar nicht auf die Idee gekommen. Die haben das schon oft probiert, haben das angeboten, zusammen mit den Klassikplatten. Die waren ja sehr, sehr beliebt weltweit, die ostdeutschen Klassikklangkörper. Und dann war aber dieser eine Mann aus Hamburg, der dann auf einmal loszog und tatsächlich damit dann goldene Schallplatten und wie er selber sagt, 6-7-stellige Summen verdient hat. Von denen aber teilweise dann auch wiederum natürlich einiges zurück in die DDR floss, Devisen. Was dann zum Beispiel am Ende dazu führte, dass die Gruppe Karat, es gab ja da so Einstufung, es war alles sehr streng geregelt, als eben diese schön nach Plan soll arbeitende Plattenfirma gemerkt hat, diese Karat-Platten, die kriegen wir ja gut los im Westen. Da hieß es auch immer, Karat muss dann auf einmal jedes Jahr ein neues Album aufnehmen, woran die dann teilweise auch fast gescheitert sind. Und solche Geschichten gibt es tatsächlich in großer Zahl, wo sich eben dann das sozialistische Entertainment-System und das kapitalistische auf einmal ausgetauscht und auch gegenseitig überlagert haben.
Aber gleichzeitig gab es natürlich eine große Reserviertheit seitens des SED-Regimes gegenüber jeglicher Popmusik, erst recht, wenn sie aus dem Westen kam. Mir hat Ihr Buch unter anderem in Erinnerung gerufen, was ich völlig vergessen hatte, nämlich wie populär die Spider-Murphy-Gang mal war. Diese Münchner spielten 83 die erste richtige Tour einer westdeutschen Band durch die DDR. Wurden die trotz ihrer Rock'n'Roll-Attitüde für harmlos erachtet?
Erstaunlicherweise ja. Also ich habe auch mit denen natürlich gesprochen und die haben gesagt, wir haben keinerlei Auflagen bekommen, keine Zensurauflagen, wir mussten nichts vorlegen. Ich nehme aber an, die Informationen hat sich das Kulturministerium der DDR und die FDJ, die da oft ja auch als Ausrichter den Stand einfach natürlich selbst beschafft. Und es ist natürlich immer so ein bisschen so eine Einschätzungsfrage, aber im Nachhinein kann man sagen, das war ein bisschen so ein Testballon, wo man mit einer eher lustigen, so ein bisschen harmloseren, inhaltlich harmloseren Band mal probiert hat, was passiert denn, wenn wir die mal auf Tournee schicken und schauen, wie die Jugendlichen darauf reagieren. Ob es da dann einen Aufstand gibt, ob die die Säle zerlegen. In einigen großen Städten, wie zum Beispiel Ost-Berlin, hat die Spider-Murphy-Gang nicht gespielt. Man wollte eben dieses Risiko nicht eingehen, dass dann die ganzen Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt dann mitbekommen, wie auf einmal zu Skandal um Rosi der Palast der Republik zerlegt wird.
Wie sehr hatte denn der Osten die westliche Musikszene überhaupt interessiert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil eben bei vielen von diesen Tourneen, vielen von diesen Versuchen von Westmusikern im Osten irgendwie stattzufinden, die Motivation so ein bisschen im Dunkeln liegen. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Also die Musikerinnen und Musiker sagen oft, naja, wir wollten einfach auch die Brüder und Schwestern dort besuchen. Wir haben so viel Fanpost bekommen. Der notorische Dieter Dehm, der frühere linken Bundestagsabgeordneter, sagt, ja, das war so ein bisschen die letzte Domäne, die man sich noch erobern wollte, wo noch Leute waren, die sich einem zu Füßen legen konnten. Es war natürlich auch ein bisschen Promotion. Natürlich kam man so auch in die Tagesschau. Bestes Beispiel natürlich Udo Lindenberg 1983.
Und die Toten Hosen dann umso ehrenwerter sind heimlich und als Abenteuer rübergefahren und haben dort für junge Leute gespielt.
Das war halt eine echte Handreichung. Da stand nicht der Staat dahinter, der die Türe geöffnet hat. Insofern sind gerade diese zwei illegalen Konzerte der Toten Hosen, und so gibt es noch ein paar andere Beispiele für, das waren natürlich im Endeffekt auch die wahren, richtig valide politischen Taten, die meiner Meinung nach auch diese Stimmung, die am Ende der 80er Jahre dann zu den Demonstrationen und im Endeffekt auch zu diesem Druck führte, der beim Mauerfall zumindest eine Rolle gespielt hat, die da wahrscheinlich entscheidend auch mitgewirkt haben.
Eine Grundfrage war aber ja immer, geht man rüber, wenn sich die Möglichkeit ergibt und erfreut die ostdeutschen Fans oder stützt man damit dieses System? Also Grönemeyer hat ja sich immer dem ganz klar verweigert. Udo Lindenberg hat im Palast der Republik dann vor ausgesuchtem Publikum gespielt. Hat er sich da aus heutiger Sicht benutzen lassen?
Ich bin eher zu der Erkenntnis gekommen, dass er selber das quasi ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd da manche Dinge rübergeschmuggelt hat bei seinem Auftritt. Er hat gewisse Zugeständnisse gemacht, hat sich damit aber auch die Möglichkeit, ich sag jetzt mal, erkauft, dort aufzutreten und eben auch sein Auftritt wurde ja im Fernsehen übertragen. Das heißt, es haben nicht nur die Blauhemden gesehen und er hat dort ja auch eine Ansprache gehalten, wo er eben nicht nur die amerikanischen Mittelstreckenraketen kritisiert hat, sondern auch die sowjetischen. Und da muss man sagen, also dieser Grund, was eigentlich die Popmusik und die Popkultur so wahnsinnig politisch gemacht hat, ist natürlich vor allem dieser, dass sie, anders als viele andere Formen, diese Momente der Performance, der Aktion heraufbeschworen haben. Also das war im Prinzip die größte Unsicherheit, die der SED-Staat eigentlich eingehen konnte, Leute aus dem Westen, vor allem aus Bundesdeutschland, auf die Bühne zu lassen. Und dort gab es eben diesen entscheidenden Moment, wo sie nicht mehr kontrolliert werden konnten.
Sie haben neben den großen Namen, die alle im Buch vorkommen, auch mit Leuten gesprochen, die man normalerweise nicht kennt, die aber eine große Rolle gespielt haben in diesem Geflecht aus Pop und Politik. Welche Begegnung war besonders erhellend oder ergiebig?
Die interessanteste Begegnung war für mich mit Rainer Börner, der viele Jahre lang Kultursekretär der FDJ, also der Jugendorganisation der DDR, in Berlin war und der eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat bei diesen großen Konzerten, die ja sehr berühmt geworden sind in den späten Jahren 1988. Der Auftritt von Bob Dylan in Ost-Berlin, Bruce Springsteen, dieses große Festival in Weißensee und so weiter. Rainer Börner war ein Beispiel, er ist leider mittlerweile verstorben, aber er war ein Beispiel auch für eine neue Generation an Pop-Menschen in der DDR, die eben tatsächlich auch schon mit dieser amerikanisierten Kultur aufgewachsen sind, die selber Rock'n'Roll-Geschöpfe waren und die auf einmal auch gesehen haben, wie man dieses System so ein bisschen aushebeln kann, wie man mit den Mitteln der FDJ auch solche Konzerte in die DDR bringen kann. Und es gab ja ganz kurz vor Ende der DDR sogar eine Geschichte, das Woodstock-Jubiläumskonzert, das hätte fast in Ost-Berlin stattgefunden. Aber das zeigt auch so ein bisschen, dass, jetzt nur mal für diesen Gedanken, es geht ja immer um die Frage, was wäre passiert, wenn? Aber wahrscheinlich hätte sich auch, wenn es die DDR noch länger gegeben hätte, hätten sich auch hier wahrscheinlich die Möglichkeiten noch erweitert, weil eben auf einmal auch eine neue Gattung von Funktionären am Ruder war. Und das hat mich sehr beeindruckt, das zu hören. Das hat auch meine Vorstellung von der Rigidität dieser ganzen Kaste völlig auf den Kopf gestellt.
Wie hat sich überhaupt für Sie als westdeutscher Journalist Ihr Bild von der Zeit und von der DDR verändert oder erweitert durch diese Recherche?
Das Wichtigste war dieses Klischee vom Ossi, der die ganzen Jahre eigentlich nichts mitbekommen hat, außer er hatte irgendwie einen Onkel im Westen oder außer er hat sich total in diese Gefahr begeben, unter der Bettdecke Westradio zu hören. Das hat sich völlig erledigt für mich. Die Menschen im Osten wussten, weil sie eben sehr oft und sehr regelmäßig und auch sehr offen, also gar nicht so geheim, Westmedien rezipiert haben. Die wussten sehr, sehr, sehr viel über den Westen. Während wiederum die Menschen im Westen, zu denen ich damals gehörte, sehr, sehr wenig wussten über den Osten. Und das ist auch eine interessante, auch so ein bisschen tragische Erkenntnis, diese Vorstellung, dass wir im Westen hier den großen Reichtum an Wissen und Zugriff hatten und an Kultur. Das hat sich nicht ganz bestätigt, eher im Gegenteil.